Detektor FM. Zurück zum Thema.
Ihre Scheidungsakten, Ihre Krankenpapiere und Diagnosen oder die Auskunft darüber, ob Sie bei Ihrer Hochzeit noch Jungfrau waren. Solche Informationen teilen Sie vermutlich, wenn überhaupt, nur mit sehr wenigen Menschen, geschweige denn mit der ganzen Welt. Richtig unangenehm wird es aber, wenn ein Dritter Ihre privaten Daten öffentlich macht. Auf der Enthüllungsplattform WikiLeaks ist genau das passiert. Sensible Daten hunderter Privatpersonen sollen in den neuesten Leaks des saudischen Geheimdienstes, der türkischen Regierungspartei AKP und der E-Mails der US-Demokraten stecken. Entdeckt hat das Ganze die Nachrichtenagentur Associated Press. Warum Julian Assange das Risiko in Kauf nimmt, unbeteiligte Personen durch die Veröffentlichung dieser Information im schlimmsten Fall sogar zu gefährden, darüber spreche ich mit Daniel Domscheit-Berg. Er selbst gehörte mehrere Jahre zur Führungsriege von WikiLeaks, trat jedoch 2010 aus der Organisation aus. Schönen guten Tag, Herr Domscheit-Berg.
Hallo.
Die Veröffentlichung von privaten Daten widerspricht ja eigentlich einem der Grundsätze von WikiLeaks, der Verfechtung des Datenschutzes nämlich. Wie kommt es dazu, dass WikiLeaks die Namen von Privatpersonen mittlerweile nicht mehr schwärzt?
Also es gibt erstmal keinen Grundsatz, der den Schutz irgendwelcher privaten Daten oder so angeht. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis mittlerweile. Es gibt so eine ganz diffus definierte Ethik, mit der man an diese Veröffentlichung herangeht oder so. Aber es gibt halt, und da sind wir gleich bei einem der Kernprobleme, keinen ausdefinierten professionellen Kodex oder irgendwas in dieser Art. Alles, was es gibt, ist eigentlich der Anspruch, dass man nicht zensieren möchte. Und das ist, glaube ich, dann ein etwas falsch verstandener Begriff von Zensur und vielleicht ein etwas sehr einfaches Weltbild, das man hat, das dann dazu führt, dass einfach alles veröffentlicht wird, ohne dass man wirklich in der Lage ist und auch gewillt ist, hier redaktionell einzuschreiten oder einzugreifen.
Sie sagten, es gäbe aber so eine diffus definierte Ethik. Sie waren ja selber lange bei WikiLeaks. Wie sieht die denn aus?
Naja, es gibt halt Aussagen auf der Webseite, die den Anschein erwecken sollen, dass es in irgendeiner Art und Weise hier einen sehr professionellen Hintergrund gibt, dass es viele Leute sind, die in irgendeiner Art und Weise hier an redaktionellen Arbeiten beteiligt sind oder so. Und ich glaube, das war früher schon nicht so. Wir waren einfach viel zu wenig Leute. Das muss man auch ganz realistisch betrachten. Es sind zu viele Einsendungen, auch ein zu großes Volumen, zu viele Sprachen, die da abgedeckt werden müssten, zu viele Bereiche der Gesellschaft und auf der anderen Seite eben viel zu wenig Menschen, die sich auch vertrauenswürdig mit unveröffentlichten Daten beschäftigen können. Und im Endeffekt alles Weitere ist dann irgendwie Marketing. Ja, das führt dazu, dass mehr Menschen Sachen einsenden, dass es irgendwelche interessanten Veröffentlichungen gibt. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr da bin. Das begann dann so 2010, dass wir feststellten, dass es viel zu einfach ist, wenn man nur sagt, wir veröffentlichen das, was uns geschickt wird und dass die Welt viel mehr Graustufen hat und eben nicht so schwarz-weiß ist. Und daran hat sich eigentlich nichts geändert.
Nun hat sich ja auch Edward Snowden, der bisher ja WikiLeaks eher verteidigt hat, distanziert von der Enthüllungsplattform. Im Juli schrieb er auf Twitter, dass WikiLeaks zwar dabei geholfen habe, Informationen zu demokratisieren, aber die Feindlichkeit der Plattform gegen jegliches Filtern, Kuratieren oder Schwärzen, die nennt Snowden einen Fehler. Stimmen Sie da auch zu?
Also ich kann mich gut daran erinnern, wir hatten, ich glaube das war 2008, bei einem Podcast beim Küchenradio in Berlin so ein Gespräch. Da war ich eingeladen damals als Vertreter dieser Plattform und wir haben in so einer Fünferrunde an diesem Abend diskutiert, was wäre wenn. Und dann gab es dieses Beispiel, was wäre wenn jetzt von der Gay Romeo Plattform, also einer Plattform für Homosexuelle im Internet, so eine Dating-Plattform, wenn diese Daten bei uns landen und würden wir die dann veröffentlichen oder nicht. Und das war in meiner persönlichen Erfahrungswelt damals der Moment, der wirklich nachhaltig dazu geführt hat, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, was passiert in so einem Fall. Und wir haben lange darüber diskutiert. Ich habe an diesem Abend während des Podcasts die ganze Zeit versucht zu verargumentieren, warum es wichtig wäre, das zu veröffentlichen, wo da der Mehrwert irgendwie liegt. Aber im Endeffekt habe ich in dieser Diskussion selbst schon gemerkt, dass es zu eindimensional ist. Ich war aber im Gegensatz zu Julian schon bei dieser Diskussion einsichtiger oder wie auch immer. Also er ist da dogmatisch und ich glaube, er will auch überhaupt nicht wirklich darüber nachdenken. Er will auch diese Verantwortung nicht übernehmen, sondern schiebt das immer auf so eine Verpflichtung der Wahrheit gegenüber und die freie Presse muss auch frei berichten und wir dürfen nicht zensieren und all diese Dinge. Und ich glaube, damit macht er sich halt sehr einfach. Und das, glaube ich, ist das größte Problem dieser Plattform, ist, dass man eben auch nicht bereit ist, sich da weiterzuentwickeln, dass man nicht bereit ist, auch kritisch Feedback anzunehmen und sich zu überlegen, wo vielleicht auch die andere Seite einen Punkt hat, den man akzeptieren muss und an dem man selbst wachsen muss.
So ein ähnlicher Fall wie dieser hypothetische Gay-Romeo-Fall, von dem Sie gerade gesprochen haben, ist ja jetzt aufgetreten. Ja, da sind ja eben Krankenversicherungspassnummern, unter anderem aber auch Angaben auf die Namen von Menschen, deren Partner an HIV oder Hepatitis C erkrankt sind. Solche Informationen können ja dann auch Stalker oder Erpresser nutzen. Würden Sie sagen, dass sich WikiLeaks da radikalisiert hat, seitdem Sie ausgestiegen sind?
Ich glaube nicht, dass es sich radikalisiert hat. Ich glaube, dass es sich einfach nicht weiterentwickelt hat. Und diese Diskussion und auch die Kritik, die ich und andere damals hatten, die ist ja, für mich ist das alles Jahre alt. Mich überrascht da überhaupt nichts. Und ich denke mir immer, darüber haben wir vor 6 Jahren schon diskutiert. Ja, aber ich glaube, dass heute erst in der breiten Öffentlichkeit ankommt, wie im Detail die Problematik dann überhaupt aussehen kann. Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich das Projekt verlassen habe, hat man überall angefangen, gerade die Plattform zu feiern. Wir wurden ja erst wirklich berühmt zu diesem Zeitpunkt. Andere und ich, wir haben uns zurückgezogen, weil wir im Detail gesehen haben, dass das in solche Probleme hineinläuft und dass wir eigentlich gar nicht als Plattform mit solchen Problemen und auch moralischen Entscheidungen irgendwie umgehen können. Weil es diese Bereitschaft gerade von Julians Seite gar nicht gibt, darüber zu diskutieren und sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Und ich glaube, alles, was heute in der Öffentlichkeit ankommt, ist die Erkenntnis, und auch in der Presse ja übrigens, die ist die Erkenntnis, wie im Detail sich diese Probleme ausgestalten, dass es diese Probleme überhaupt gibt und dass es eben keinerlei Weiterentwicklung gibt, sondern ganz im Gegenteil, dass das eine rein dogmatische Angelegenheit ist.
Wie schätzen Sie denn die Zukunft von WikiLeaks ein? Richtet sich da gerade eine einzigartige Anlaufstelle für Whistleblower zugrunde oder gibt es da noch Hoffnung?
Ich glaube, das größte Problem, das wir in der Gesellschaft haben könnten, das wäre, dass es eine einzigartige und eine einzige Anlaufstelle für Whistleblower gibt. Ja, ich glaube, das wäre genauso problematisch, wie dass alle Menschen oder fast alle Menschen Google als Suchmaschine benutzen oder dass zu viele Leute im gleichen sozialen Netz sind oder nur bei Amazon einkaufen. Jede Art von Monopolisierung im Internet ist eine ganz, ganz komplizierte und ganz gefährliche Angelegenheit. Und genauso gefährlich wäre das für die Gesellschaft, wenn die ganze Welt sich darauf verlässt, dass es eine Whistleblower-Plattform gibt, die jetzt von allen genutzt werden muss. Das legt viel zu viel Verantwortung und auch viel zu viel Macht in die Hände dieser einen Organisation. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass das Thema Whistleblowing, die Kultur um das Whistleblowing weiterentwickelt wird. Wir sehen in den letzten Jahren ja immer wieder, dass auch andere Organisationen eigene Plattformen aufbauen. Der Fall Snowden, den Sie angesprochen haben, ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, dass auch ein Whistleblower sich eben nicht an WikiLeaks wendet, sondern sehr differenziert mit seinem eigenen ethischen Hintergrund auch sich Mittel und Wege sucht, wie er die Informationen, die er an die Öffentlichkeit geben möchte, verantwortungsvoll an die Öffentlichkeit geben kann. Und ich glaube, das ist das, was wir in der Gesellschaft kultivieren müssen, dass wir Alternativen entwickeln und dass wir auf der anderen Seite den ethischen Whistleblowern auch Möglichkeiten geben, wie sie da veröffentlichen können, wo es mit ihrem Wertegerüst übereinstimmt.
Auf WikiLeaks sind sensible Daten hunderter Privatpersonen veröffentlicht worden. Über die Kritik an der Enthüllungsplattform habe ich mit Daniel Domscheit-Berg gesprochen. Er war bis 2010 Sprecher von WikiLeaks. Vielen Dank, Herr Domscheit-Berg.
Danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.